Studieren und mehr. Der Podcast der Hochschule Emden-Lehr. Informationen von Studierenden für Studieninteressierte.
Viele von uns haben sich bestimmt schon mal vorgestellt, wie es wäre, eine Zeit lang im Ausland zu studieren. Um so einen kleinen Tagtraum dann aber doch Wirklichkeit werden zu lassen, dabei können wir hier an der Hochschule Emden-Lehr vom International Office unterstützt werden. Was das International Office aber genau ist und ganz viel rund um das Thema Studieren im Ausland, darum soll es heute gehen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Studieren und mehr. Ich bin Lana, studiere aktuell im dritten Semester Wirtschaftspsychologie und bin Hochschulbotschafterin für den Fachbereich Wirtschaft. Ich freue mich ganz besonders, heute die Janine Hülsen vom International Office hier als Expertin auf diesem Gebiet bei mir zu haben und bin ganz gespannt, was wir heute alles rauskriegen werden. Und damit ganz herzlich willkommen, Frau Hülsen. Vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für diesen Podcast. Und dann vielleicht direkt einmal als kleiner Einstieg in das ganze Thema, stellen Sie sich und Ihre Tätigkeit an der Hochschule Emden-Lehr doch einmal gerne kurz vor.
Ja, also ich freue mich auch, dass ich hier bin und ein bisschen was darüber erzählen kann, was ich so mache. Ich bin Janine Hülsen, also aus dem International Office, und ich bin die Outgoing-Beraterin. Unter anderem sind meine Aufgabengebiete eben die Beratung von Studierenden zu Studienaufenthalten im Ausland oder auch Auslandspraktika. Und ich bin auch für die Vergabe und die Auszahlung von Stipendien zuständig.
Okay, klasse. Und Sie haben jetzt schon mal so Praktika angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es denn generell, wenn ich im Rahmen meines Studiums überhaupt so ins Ausland möchte, und wo liegen so die Unterschiede?
Ja, also die großen Möglichkeiten sind einmal wirklich ein Studienaufenthalt im Ausland. Das machen viele Studierende meistens ein oder zwei Semester. Meistens gehen die an eine Partnerhochschule von uns. Es ist aber eben auch die Möglichkeit, dass man ein Auslandspraktikum macht. Entweder ein freiwilliges Praktikum oder, was auch viele machen, tatsächlich ihre Praxisphase dann im Ausland zu verbringen. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mal kürzere Aufenthalte im Ausland zu begehen, im Rahmen von Exkursionen zum Beispiel. Dazu erzähle ich dann auch immer ein bisschen was in meinen Veranstaltungen.
Ah, okay. Also gibt es wirklich auch so verschiedene Zeitpunkte, wo man sagen kann, das macht Sinn? Oder was würden Sie sagen, so was ist am sinnvollsten, welcher Zeitpunkt?
Also es ist so, wenn wir jetzt mal vom Bachelorstudium ausgehen, dann ist es meistens, wenn man ein Auslandsstudiensemester macht, ist es meistens das fünfte oder sechste Semester, wo die Studierenden ins Ausland gehen. Manchmal früher, manchmal auch erst im siebten, wenn man schon alle Scheine hier gemacht hat. Aber das ist das häufigste zum Studiensemester. Auslandspraktika ist sehr unterschiedlich. Das hängt meistens davon ab, wann tatsächlich die Praxisphase stattfindet. Häufig am Ende des Studiums, im Bereich Maschinenbau auch im fünften Semester. Und manche machen jetzt tatsächlich, auch sehr viele Wirtschaftspsychologen übrigens, so zweimonatige Aufenthalte in den Sommerferien quasi, ne? Dass okay. Die das dann dann machen. Also das ist sehr unterschiedlich, wann sowas stattfindet.
Okay, und es gibt da ja auch, ich glaube, Studiengänge, wo wirklich so ein Auslandsaufenthalt Pflicht ist. Aber wie ist es dann bei den anderen? Also da kann ich mir dann auch wirklich so ein bisschen aussuchen oder vielleicht mich auch beraten lassen, wann es jetzt so in meinen Studienverlaufsplan dann reinpasst?
Genau. Also es gibt ein paar Studiengänge hier, wo tatsächlich ein Auslandssemester Pflicht ist. Mhm. Es gibt auch Studiengänge, wo ein Auslandspraktikum Pflicht ist oder eine Mischung aus beiden. Aber insgesamt, die Mehrheit der Studiengänge hat ja keinen Pflicht-Auslandsaufenthalt. Aber es ist in jedem Studiengang möglich. Also ich habe gerade die Master gar nicht erwähnt, aber auch da ist es möglich, wenn es jetzt darum geht, wann beschäftige ich mich überhaupt damit. Die Master natürlich sofort, wenn sie da sind, weil das Studium so kurz ist, die sollten sich sofort bei mir melden, wenn sie Interesse haben. Wir haben hier auch andere Kolleginnen, die dazu beraten, zu den Auslandsaufenthalten, aber der Vereinfachung halber jetzt merken Sie sich alle mich als Ansprechperson und ich kann das dann weiter koordinieren, wer das weitermacht. Im Bachelorstudium sollte man sich so im dritten Semester damit beschäftigen, weil dann also Anfang des vierten Semesters wichtige Bewerbungsdeadlines zum Beispiel wären. Also im dritten Semester ist ein gutes Semester, sich mit dem Thema näher zu befassen.
Okay, ja, ich glaube, bei mir ist es jetzt ja auch so, dass Wirtschaftsenglisch auch jetzt schon angeboten wird, dann im dritten Semester. damit ich, glaube ich, dann auch im vierten ja die Planung richtig machen kann, oder? Glaube ich.
Genau.
Ja, okay. Und also so mit Vorbereitung generell hatten Sie ja schon angesprochen. Aber wie bereite ich mich darauf überhaupt vor? Also es gibt ja so viel, was man irgendwie beachten muss. Sie können einem bei der Planung helfen, aber vielleicht auch generell so International Office, was ist das genau?
Ja, man muss das also einmal so sehen, wenn jemand Interesse hat an einem Auslandsaufenthalt, ist es eigentlich eine gute erste Möglichkeit, in eine meiner Infoveranstaltungen zu kommen. Die gebe ich, im Prinzip gibt es 5 Standardveranstaltungen von mir pro Semester. Die veröffentliche ich immer auf unseren International Office Internetseiten unter Veranstaltungen. Mhm. Jetzt für das nächste Semester werde ich jetzt die nächsten Tage meine Termine festlegen und die schon mal veröffentlichen. Das sind, seit Corona habe ich das umgestellt, weil das tatsächlich für alle Beteiligten besser ist, habe ich festgestellt, wirklich virtuelle Veranstaltungen, dass Studierende, die jetzt auch gerade dann nicht vor Ort sind oder in Lehr zum Beispiel sind, da auch unkompliziert dran teilnehmen können. Das ist immer eigentlich die Zeitschiene 17.30 Uhr bis 19 Uhr ungefähr, damit möglichst viele auch Zeit haben. Und die Veranstaltungen sind zweimal pro Semester geht es um ein Studiensemester im Ausland, zweimal pro Semester geht es um ein Praktikum im Ausland und einmal pro Semester habe ich zusammen mit der Beauftragten, ich weiß nicht jetzt nicht genau den Titel, aber ja, für quasi die eine körperliche Beeinträchtigung haben, die verantwortliche Person dafür zusammen und mit dem Familienservice, wo es eben speziell um Auslandsaufenthalte für diesen Personenkreis geht, weil das ja nicht ganz so einfach ist, aber es gibt da viele Unterstützungsmöglichkeiten, sodass auch eben gerade Studierende mit Kindern oder Beeinträchtigung auch die Möglichkeit haben, über einen Auslandsaufenthalt nachzudenken. Und das wäre dann so der Anknüpfungspunkt und in diesen Veranstaltungen gebe ich dann genaue Hinweise, welche Ansprechpartner sind jetzt für welche Fachbereiche, welche Studiengänge noch da. Manche werden direkt auch bei mir beraten, dann kann man im Anschluss daran individuelle Beratungstermine mit mir vereinbaren, vor Ort oder auch online. Das ist alles möglich, sodass man danach, nach diesen allgemeinen Veranstaltungen, auf das Individuelle geht. Im Fachbereich Wirtschaft gibt es auch nochmal spezielle Veranstaltungen für die einzelnen Studierendengruppen. Da gibt es das auch noch. Aber der Startpunkt kann eigentlich immer meine Veranstaltung sein, wo ich dann alles Weitere erkläre.
Okay, also ist es dann auch so, dass ich mich gar nicht, ich sag mal, ganz allein um meine Bewerbung zum Beispiel kümmern muss. Ich gehe dann zu Ihnen hin und wie ist es im nächsten Schritt? Also wie bewerbe ich mich, wo bewerbe ich mich oder auch generell an welchen Hochschulen? Gibt es da bestimmte?
Ja, also es gibt eigentlich, wenn wir jetzt nur von Studiensemester im Ausland sprechen, gibt es quasi 2 Grundmöglichkeiten. Entweder es geht an eine Partnerhochschule von uns oder man sucht sich auch individuell eine Hochschule. Das ist auch möglich. Ne? Wenn man sagt, ich will unbedingt nach New York, da haben wir keine Partnerhochschule, kann man sich auch dort eine Hochschule suchen. Der Unterschied ist einmal, wenn man sich selbst, das nennt man dann Free Mover, eine Hochschule sucht, wo keine Partnerschaft besteht, muss man sich um alles selbst kümmern. Na, man muss die Anerkennung zum Beispiel von den ganzen Kursen, da muss man selbst eher aktiv werden. Man muss den Bewerbungsprozess an der ausländischen Hochschule alleine klären und man muss die vollen Studiengebühren bezahlen, die da anfallen. Ja, also da ist sehr viel Eigenarbeit erforderlich, aber das machen erfolgreich auch einige Studierende. Das ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es dann die Möglichkeit, an Partnerhochschulen zu gehen. Da haben wir sehr viele. Also wir haben so um die 100, 110 Partnerschaften in circa 42 Ländern. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, ob die Partnerschaft für alle Fachbereiche besteht oder eben nur für bestimmte Fachbereiche oder im Fachbereich Technik gibt es das dann auch unterschieden nach den also einzelnen Abteilungen, ob wir einen Vertrag haben. Und dann ist es so bei einer Partnerhochschule, es gibt einen zentralen Bewerbungstermin, das ist immer der 1.3. für das darauffolgende akademische Jahr, also für das Wintersemester und auch das Sommersemester. Weil die Plätze immer für ein akademisches Jahr zur Verfügung stehen, die wir ausgehandelt haben. Und dann wählen wir nach bestimmten Schemen aus. Vor allen Dingen spielt dann die Leistung im Studium natürlich eine Rolle und auch Sprachkenntnisse. Und dann werden die Plätze vergeben. Man kann mehrere Wünsche angeben, also Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch, wenn man seinen Erstwunsch eben nicht bekommt. Und dann, nachdem man die Plätze vergeben hat, also die Studierenden ausgewählt wurden, unterstützen wir dann dabei, wie es weitergeht mit der Bewerbung bei der Partnerhochschule. Da wir hier aber im Vorfeld immer alles genau abklären, wird schon immer festgelegt, dass sich die Studierenden auch wirklich nur da bewerben, wo es passt, sodass es eigentlich in meiner ganzen Erfahrung hier noch nie vorgekommen ist, dass jemand dann abgelehnt wurde von der Partnerhochschule, weil okay. wir alles andere vorher klären. Also so, wenn man den Platz hat und man macht dann alles richtig bei der Bewerbung und verpasst nicht die Deadlines bei der Partnerhochschule, ist das dann kein Problem.
Okay, ja, also bewerbe ich mich dann am besten auch nur an einer Hochschule wirklich, die richtig passt dann so in Absprache mit Ihnen oder dann schon wirklich auch an mehreren, also mit den verschiedenen Wünschen?
Es kommt immer darauf an, wie beliebt so die Hochschulen sind. Man, ja. Es kann ja nie sicher sein, dass man den Platz bekommt. Deswegen in der Beratung mit mir, also ich sage dann schon immer, gucken Sie lieber nach Alternativen. Das kann ja auch nicht schaden, dass man das schon mal durchgespielt hat. Im Fachbereich Wirtschaft, da ist die Frau Anschütz zum Beispiel die Ansprechpartnerin. Okay. Die guckt dann auch immer, dass es passt. Wir prüfen so 2 bis 3 Hochschulen dann aber maximal durch mit allen, ne? Ja. Dann, weil das dann irgendwann auch zu viel wird. Aber ganz im Notfall ist es auch immer so, wenn man keinen der Plätze bekommen würde, würden wir sofort sagen, zack, wir machen nochmal einen Termin und gucken ganz schnell nach einer Alternative. Aber das kommt eigentlich gar nicht vor.
Okay, klasse. Das hört sich ja schon mal gut an, schon mal total spannend ja auch. Wie ist es dann mit einem Studiengang so im Ausland? Also es ist doch jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel Wirtschaftspsychologie, was ich jetzt studiere, genau so diesen Studiengang im Ausland finde. Wie läuft das dann ab?
Ja, es ist immer so ein Fall, dass man eben prüfen muss, was wird im Ausland angeboten, was würde hier in dem Zeitraum gemacht werden. Ja. Und wenn man keinen Pflichtauslandsaufenthalt hat, ist es immer am besten, wenn man tatsächlich sogenannte Wahlpflichtkurse hat. Also wo nicht eben genau das Fach vorgeschrieben ist, sondern dass man hier auch eine Auswahl hat, weil dann ist das immer relativ einfach, sich irgendeinen Kurs, der fachlich passt, im Ausland anerkennen zu lassen. Wenn man jetzt meinetwegen einen Mathekurs ersetzen muss, dann muss das schon, wenn das ein Pflichtkurs ist, schon ziemlich genau das sein, was es hier auch gegeben hätte. Das entscheidet letztendlich dann der Prüfungsausschussvorsitzende des jeweiligen Fachbereiches, aber auch mit den Fachkollegen dann zusammen, die das dann teilweise selber auch ein bisschen bestimmen, ist es wirklich das Gleiche. Und es geht eben nicht darum, um den Studierenden Steine in den Weg zu legen, sondern es muss ja gewährleistet werden, dass der Studienerfolg hier nicht gefährdet ist. Ja. Und wenn einem dann bestimmte Grundlagen fehlen, dann kann man die Leute auch nicht guten Gewissens quasi in die Arbeitswelt hinauslassen. Und deswegen, also ich weiß, dass die Professoren hier immer sehr, sehr wohlwollend die Sachen prüfen. Und wenn die dann mal sagen, nein, es geht nicht, dann geht es einfach auch nicht. Okay. Das heißt, es wird immer im Vorfeld, also das wird hier gemacht und an anderen Hochschulen auch, sozusagen ein Learning Agreement abgeschlossen. Also eine Lernvereinbarung, in der dann festgehalten wird, wenn genau feststeht, wo geht man hin, welche Kurse werden im Ausland belegt, als was soll es hier anerkannt werden. Oder auch, dieser Kurs soll hier nicht auf den Abschluss angerechnet werden, weil es entweder nicht passt, weil Sie so einen ähnlichen Kurs schon mal gemacht haben oder auch, weil Sie selber das gar nicht wollen und sagen, ich möchte mal was machen, was hier gar nicht so gemacht wird, aber ich möchte ja auch über meinen Horizont hinausschauen. Und da gibt es Kurse, die gibt es hier nicht und das passt hier eigentlich auch nicht hundertprozentig dazu, aber das bringt mich unheimlich weiter, deswegen mache ich den freiwillig. Am Schluss bekommt man immer ein Anerkennungsdokument. Da steht genau drin, was hat man im Ausland gemacht, was wurde hier als was anerkannt und was ist noch freiwillig dazu. Aber auch für diese Kurse werden die Noten umgerechnet, sodass man am Schluss auf jeden Fall ein Zertifikat darüber hat, was man im Ausland gemacht hat. Somit, wenn es dann auch um Fragen geht, jetzt verlängert sich mein Studium durch den Auslandsaufenthalt. Das kann durchaus passieren, aber Arbeitgeber sehen eher, was haben die denn drüber hinaus gemacht über den Standard und sehen das gerne, dass Studierende eben aus ihrer Komfortzone rauskommen, sich eben auch über ihren Tellerrand schauen und dann ist es ja so, die gucken nicht, oh, der Pflichtsemester waren 7 und der hat jetzt 8 gebraucht, den nehmen wir nicht. Die gucken eher, oh, in dem Semester hat er oder sie ja einen Auslandsaufenthalt gemacht.
Okay,
ja. Also ja. Das ist sozusagen, ist das dann eher als positiv zu werten. Also es kann durchaus sein, dass man, sage ich mal, im Ausland 30 Credits belegt, 15 werden nur auf den Abschluss angerechnet. Man hat es jetzt vielleicht nicht organisiert bekommen, Kurse vor oder nachzuholen und studiert ein Semester länger, dann ist das auch in der Regel eher ein Gewinn als ein Drama.
Okay, und dabei bei diesen ganzen Anrechnen lassen, da wird man dann auch von Ihnen unterstützt, dann besonders bei den Partnerhochschulen, wenn man da dann geschaut hat, oder?
Ja, da geht es tatsächlich nicht nur um die Partnerhochschulen, sondern die alle die zu Auslandsaufenthalten beraten, also ich und meine internationalen Koordinatorinnen in den Fachbereichen, die klären das ab, also oder auch die Studierenden selber mit den Verantwortlichen im Fachbereich, was eben die Fachprofessoren sind und hauptsächlich die Prüfungsausschussvorsitzenden und teilweise auch die Studiendekane.
Ja.
Und da wird das eben, da gibt es bestimmte Formulare, wo das auch schriftlich festgehalten wird. Ich verweise immer, wen die dann ansprechen müssen. Also es ist, wenn man keinen Pflichtauslandsaufenthalt hat, vor allem schon Eigenarbeit erforderlich. Das ist jetzt nicht so, dass alles jetzt auf dem silbernen Tablett serviert wird, sondern man muss selber ein bisschen dranbleiben. Aber das ist auch eine gute Vorbereitung für so einen Auslandsaufenthalt, dass man sich selber um Dinge kümmern muss teilweise, wo man aber immer Unterstützung bekommt.
Ne?
Also
okay.
Das, wir klären das auch mit den Partnerhochschulen. Zum Beispiel braucht man Kursbeschreibung, ne? Wenn's der reine Kurstitel reicht ja nicht. Dann lasse ich mir zum Beispiel bei meinen Beratungen immer Kurse schicken, so einen Link, welche Kurse sind interessant. Dann prüfe ich vorab, ob das auch passt, dass zum Beispiel das richtige Semester rausgesucht ist. Und dann, wenn ich mir unsicher bin bei Sachen, schreibe ich sofort den Kollegen vor Ort. Bei Partnerhochschulen ist das ja sehr einfach, die kennt man häufig. Und fragt nach, wie ist das, kann der auch da rein, ist der Kurs wirklich auf Englisch zum Beispiel, gibt es da Voraussetzungen, ist das tatsächlich im Sommersemester, solche Sachen, alle Fragen, die da aufkommen, kläre ich dann mit ab. Also bei Partnerhochschulen ist das unser Service, den wir bieten können, bei Nicht-Partnerhochschulen müssen die Studierenden den Schritt dann selber gehen, aber da gibt es auch genügend, die pfiffig genug sind und das auch hinkriegen.
Okay, nee, aber klasse, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Man muss ja irgendwo auch wohnen im Ausland. Was gibt es da für Möglichkeiten oder was bietet sich an? Also gibt es Studentenwohnheime, wo ich dann wirklich eine Unterkunft habe oder vielleicht eher Gastfamilien? Was ist da so sinnvoll?
Das richtet sich ganz danach, wo man hingeht. Also eigentlich ist die Regel immer, die Gasthochschule kümmert sich.
Okay.
Das ist umgekehrt genauso für Studierende, die zu uns kommen. Da haben wir unsere Incomings-Kolleginnen, die bei der Wohnungssuche unterstützen. Und so ist das bei jeder ausländischen Hochschule auch geregelt. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich auch eben im International Office angesiedelt. Und dann ist es sehr unterschiedlich. An einigen Hochschulen hat man einen tatsächlich Studentenwohnheimplatz garantiert. Bei anderen hat man die Möglichkeit, sich darauf zu bewerben. Viele haben dann aber auch Listen mit Vermietern, an die man sich wenden kann oder eben Tipps, mit denen man versorgt wird. Also es ist nicht so, dass man da alleingelassen ist. Es gibt aber immer wieder natürlich Fälle, wo es ein bisschen schwierig ist mit der Suche. Wir vom International Office hier von uns aus kennen uns natürlich nicht in jeder Stadt auf der ganzen Welt aus und können sagen, wie man da jetzt eine Wohnung findet. Aber wir lassen uns immer Erfahrungsberichte geben von den Studierenden, die im Ausland waren. Somit geben wir dann in unseren Beratungen die entsprechenden Erfahrungsberichte auch weiter. Da sind auch immer Informationen zum Beispiel zur Wohnungssuche. Okay. Also somit, also ich habe auch im Intranet Erfahrungsberichte veröffentlicht, da kann man auch immer gucken. Aber ansonsten hat man da auch viele wertvolle Tipps. Und genauso, wir verknüpfen auch die Studierenden. Ne? Wenn wir wissen, da sind gerade welche da und jemand will dahin, und das ist dann gewünscht, dann verknüpfen die miteinander, damit die sich schon mal austauschen können oder auch Studierende, die gemeinsam hingehen, die voneinander nichts wissen, dass die sich miteinander auseinandersetzen. Oder wir verknüpfen auch mit den Studierenden, die zu uns gekommen sind.
Ja.
Darüber haben zum Beispiel in Irland zwei Studierende auch eine Unterkunft gefunden, die einen kannten, der hier war. Dann haben die darüber eine Unterkunft gefunden. Also wir versuchen schon, alles, um helfen zu können. Das Thema ist immer ein großes, die Unterkunftssuche. Das ist ja für jeden auch wichtig, dass er sich wohlfühlt. Aber wir geben da alles, was geht und die Partnerhochschulen auch.
Ach, klasse, okay. Und wie ist es mit der Sprache dann? Also muss ich irgendwie Nachweise vorlegen, bevor ich dann dahin kann? Wie gut muss ich vielleicht auch Englisch besonders sprechen können? Gibt es da Vorgaben?
Ja, es ist auch wieder sehr unterschiedlich,
okay,
wo man hingeht. Also einmal ist es natürlich so, dass an den meisten Partnerhochschulen von uns Kurse auf Englisch tatsächlich angeboten werden. Aber das ist nicht überall so und da ist auch nicht immer so eine richtig große Bandbreite an Kursen. Es kommt wieder darauf an, wo man hingeht. Also man muss erstmal sich darüber Gedanken machen, soll wirklich Englisch die Unterrichtssprache sein oder vielleicht auch Spanisch oder Französisch oder eine Mischung aus beiden. Da muss man sich erstmal ein bisschen Gedanken zu machen. Das Niveau, das man haben sollte in der Unterrichtssprache, welche auch immer es ist, sollte, wenn man den europäischen Referenzrahmen für Sprachen kennt, möglichst B2 sein.
Ja,
das
okay.
heißt, das ist ein gehobenes, mittleres Niveau. Das geht ja los bei A1, A2, das sind so die Anfängerniveaus, B1, B2 ist Mittel und C1, C2 ist dann das höchste Niveau. Manchmal reicht auch B1, das kommt immer ganz drauf an, was die Partnerhochschule oder überhaupt die Gasthochschule akzeptiert. Bei B1 ist, also das ist wirklich das Minimum, das man haben sollte. Darunter kann man nicht vernünftig studieren.
Okay. Ja?
Oder auch, wir reden ja eigentlich nicht nur über Studienaufenthalte, auch bei Praktika sollte man B1 Minimum haben in der Arbeitssprache, damit man überhaupt vernünftig auf einem gehobeneren Niveau sich unterhalten kann. Wenn das auf Englisch ist, empfehle ich auch immer, die Landessprache wenigstens grundkursmäßig zu lernen. Meistens an Partnerhochschulen ist die Möglichkeit, einen entsprechenden Sprachkurs auch zu belegen. Wenn man Praktikum macht, gibt es auch so Online-Sprachkurse, die man machen kann. Dass man so ein bisschen mit den Einheimischen in ihrer eigenen Sprache wenigstens mal in der Freizeit so ein bisschen sprechen kann, das kommt immer gut an. Aber ob man jetzt eine Sprachbescheinigung braucht, hängt wirklich davon ab, wo man hingeht. Bei einem Praktikum in der Regel nicht. Dafür hat man aber meistens dann irgendwelche Online-Interviews mit denen, wo die ja schon merken, wie gut man in der Sprache ist oder nicht. Bei den Partnerhochschulen werden manchmal Zertifikate benötigt, in der Regel ausgestellt von einem Sprachlehrer unserer Hochschule. Die kosten dann nichts, aber man muss rechtzeitig Termine vereinbaren und sich rechtzeitig drum kümmern, dass man auch den Nachweis hier bekommt. Wenn man nicht an eine Partnerhochschule geht, kann es auch schon mal sein, dass man einen offiziellen Sprachnachweis braucht, wie den TOEFL-Test oder einen IELTS-Test, die dann auch so über 200 Euro kosten.
Okay.
Und da muss man auch rechtzeitig sich dann anmelden dafür. Ne? Das hängt so ein bisschen davon ab, wo man hingeht. Es gibt aber auch Partnerhochschulen von uns, die vertrauen uns, dass wir sagen, da wissen wir, das Niveau reicht, weil die zum Beispiel hier einen Sprachkurs besucht haben. Dann akzeptieren die das auch so. Es ist individuell sehr unterschiedlich.
Okay, und das ist dann wahrscheinlich auch mit einem Visum wahrscheinlich auch unterschiedlich. Braucht man eins? Oder wie ist es da so? Oder auch mit Versicherung? Also gibt es da irgendwas, was man bedenken muss?
Ja, also es kommt, also wenn man in Europa bleibt, sag ich mal, dann ist das relativ einfach, kein Visum, also jedenfalls für die meisten Länder und auch die europäische Krankenversicherungskarte, wenn man jetzt gesetzlich krankenversichert ist, gilt ja in den meisten Ländern. Man sollte, wenn es jetzt weiter um das Thema Versicherung geht, aber trotzdem, auch wenn man in Europa bleibt und die europäische Krankenversicherung gelten sollte, sollte man immer darüber nachdenken, sich zusätzlich privat noch abzusichern. Weil die Versicherung nicht immer alles abdeckt. In manchen Ländern kann man mit der normalen europäischen Krankenversicherungskarte nur in bestimmte Gesundheitszentren oder nur zu bestimmten Ärzten. Da sollte man sich schon mit beschäftigen, ob man bei der eigenen Versicherung fragt, ob man sich freiwillig nochmal zusätzlich privat absichert. Man sollte auch über seinen Haftpflichtversicherungsschutz fürs Ausland nachdenken, weil in der Regel zahlt die deutsche Versicherung nicht einfach so, wenn man länger im Ausland ist, oder auch über Unfallversicherung. Es gibt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst eine kombinierte Krankenunfall- und Haftpflichtversicherung. Die kostet irgendwas Anfang 60 Euro für Studienaufenthalte, für Praktika nur die Hälfte. Und für Praktikumsaufenthalte ist diese DAD-Versicherung wärmstens zu empfehlen, weil darüber auch Unfälle und Schadensfälle im Unternehmen abgesichert sind.
Okay,
deswegen lohnt sich das im Prinzip, diese auf jeden Fall für Praktikumsaufenthalte abzuschließen. Also da gebe ich auch immer Informationen zu raus. Also für Studienaufenthalte sollte man nochmal prüfen, aber das Thema Versicherung sollte man auf jeden Fall sich mit beschäftigen. Visum ansonsten kann ich immer die Seiten vom Auswärtigen Amt empfehlen, weil da sehr genau auch die Botschaften und Konsulate aufgelistet sind, was man alles braucht, Reisepass, Visum, auch ob man irgendwelche Impfungen vielleicht haben sollte und so. Weil auch da kann ich nur dann so Hilfestellung geben, was ich aus Erfahrungsberichten weiß oder aus eigenen Erfahrungen, aber ich kenne mich ja nicht mit allen Ländern der Welt aus.
Ja.
Aber auch, wenn es um Visumfragen geht, eben gerade bei Auslandsaufenthalten außerhalb von Europa, die Gasthochschulen geben auch dazu Informationen raus. Ja, also und teilweise auch Hilfestellungen. Es kommt immer wieder darauf an, wo man dann hingeht. Eins, was ich noch dazu sagen möchte, wenn man ein Praktikum im Ausland macht, sollte man sich aber auch sehr intensiv damit beschäftigen, weil wenn man eben nicht in Europa bleibt oder eben auch sich meinetwegen nach UK begibt, braucht man eigentlich ein Praktikantenvisum, was häufig auch das Arbeitsvisum ist. Ja, also da muss man gucken, dass man auch das richtige Visum erwischt. Also da muss man, also da kann ich teilweise für die USA, auch UK, kann ich dann auch Tipps geben, was man da dann machen sollte.
Okay, und wenn wir jetzt schon auch generell bei Kosten vielleicht sind, dann auch nochmal so wirklich auf dieses Studieren im Ausland bezogen, gibt es Förderprogramme irgendwie, die mich dann auch unterstützen können?
Ja, also es gibt da einige Programme. Ganz vorneweg das Erasmus-Programm, das kennen bestimmt viele, also das ist ja das bekannteste eigentlich europäische Austauschprogramm, gibt es für Studienaufenthalte, aber genauso für Praktika.
Okay.
Dass man das, also alle, die das jetzt hören, mal im Hinterkopf behalten, wenn man sich im Erasmus-Raum bewegt, was die EU ist und noch ein paar europäische Länder dazu. Von den wichtigeren Ländern, wo die meisten hingehen, nicht dabei ist im Moment UK und die Schweiz eigentlich im Kern-Erasmus-Programm. Dann sollte man im Hinterkopf behalten, da kann man sich für die Erasmus-Förderung bewerben bei uns. Im Moment ist die Erfolgsquote 100%, dass man das Geld bekommt. Also ich kann es nicht garantieren, aber bisher wurde immer jeder gefördert. Deswegen, also auch wenn man nur ein Praktikum, sag ich mal, in Österreich macht, ist ja auch Ausland, dann bitte unbedingt im International Office melden wegen der Förderung. Aber für Studienaufenthalte gibt es das eben auch. Wenn man sich für einen Erasmus-Studienplatz im Ausland bewirbt, bewirbt man sich automatisch auch für die Förderung. Und auch da ist bisher unsere Förderquote 100%. Auch das können wir natürlich nicht für immer garantieren, aber bisher sieht es immer gut aus, dass wir alle fördern können. Und das ist nicht wenig Geld tatsächlich. Es sind, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, also es gibt so drei Länderkategorien. Niedrigpreisige Länder wie jetzt zum Beispiel Rumänien oder Polen, mittelpreisige Länder, was weiß ich, wie die Niederlande und Spanien oder hochpreisige Länder wie zum Beispiel Skandinavien oder auch Irland. Da gibt es unterschiedliche Beträge pro Monat. Das ist in den hochpreisigen Ländern 600 Euro, in den mittelpreisigen 540 und in den niedrigpreisigen 490. Das kann aber auch noch steigen. Dann gibt es noch für Praktika-Aufenthalte pro Monat ein Top-up von 150 Euro. Und das interessiert tatsächlich im Moment überhaupt nicht, ob man was verdient im Praktikum oder nicht. Das spielt bei Erasmus keine Rolle. Und dann, wenn man zu einem bestimmten Personenkreis gehört, den nennen die im Erasmus-Programm Fewer Opportunities, dann kann man nochmal 250 Euro pro Monat extra bekommen. Und zwar, wenn man Erstakademiker oder Erstakademikerin ist. Also es hat noch niemand, jedenfalls von den Eltern oder eigentlich die Eltern werden angeguckt oder die Personen, bei denen man aufgewachsen ist, die haben nicht studiert. Oder man hat immer in einem gewissen Umfang im Studium nebenher gearbeitet. Es müssen nach jetzigen Regeln über 450 und unter 850 Euro pro Monat sein. Dann gehört man auch zu diesem Kreis. Oder man hat eine körperliche Beeinträchtigung oder chronische Erkrankung generell. Oder auch, man nimmt ein eigenes Kind mit ins Ausland oder mehrere Kinder. Dann gehört man zu diesem Personenkreis und würde dieses Top-up bekommen. Also Erasmus ist da ein Programm, das wirklich möglichst alle fördern möchte, weil es eben darum geht, man möchte nicht die Elite ins Ausland schicken, sondern man möchte möglichst alle ins Ausland schicken, weil das ja auch ein Programm zur Völkerverständigung ist.
Ja.
Also somit bin ich da ziemlicher Fan von.
Die Bürokratie, schön, ja.
Ja, die Bürokratie hat da sehr zugenommen in dem Programm. Das ist nicht so schön, aber ansonsten ist das ein sehr schönes Programm. Wenn man sich außerhalb von Europa bewegt oder außerhalb des Erasmus-Raumes, haben wir noch das Promos-Programm, wo man sich auch direkt an unserer Hochschule für bewerben kann. Gibt es auch für Studien- und Praktika-Aufenthalte. Da ist die Förderung allerdings jetzt nicht so hundertprozentig sicher wie bei Erasmus, aber wir haben da auch hohe Förderquoten. Also auch da gibt es ein Stipendienprogramm von unserer Hochschule, wo man sich drauf bewerben kann. Und dann gibt es auch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein spezielles Programm, das heißt HAW International. Das ist also eben nur für Fachhochschulen, nicht für Studierende von Unis. Da kann man sich auch für Studienaufenthalte oder Praktika im Ausland bewerben, direkt beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und da gibt es nochmal, also das ist wirklich ein Vollstipendium, da gibt es ganz hohe Förderraten, da würden auch Studiengebühren übernommen werden, wenn welche anfallen, weil man zum Beispiel in einer Nicht-Partnerhochschule studiert. Also das sind so die Hauptstipendienmöglichkeiten. Es gibt noch viele mehr, aber das führt jetzt zu weit. Und dann gibt es auch noch Auslands-BAföG. Ja, okay. Das bedeutet also, selbst wenn man kein Inlands-BAföG bekommt, kann man Auslands-BAföG berechtigt sein, weil es da andere Grenzen gibt, weil der Bedarf im Ausland ja auch höher ist. Die übernehmen da Studiengebühren bis zu 5.600 Euro pro Jahr. Ja, wenn man dann zu dem Kreis gehört, der das dann auch nötig hat. Also auch, wie gesagt, wenn man kein Inlands-BAföG bekommt, kann man durchaus auch Auslands-BAföG bekommen. Und wer Inlands-BAföG bekommt, dessen Chancen sind sowieso sehr groß, dass das bezogen werden kann. Und ist eben auch eine schöne Ergänzungsmöglichkeit zu auch Stipendien.
Total schön. Das hört sich ja schon mal wirklich gut an. Und vielleicht jetzt hier auch besonders mit dem DAAD, wo wir gerade von gesprochen hatten, vielleicht auch für alle Studieninteressierten nochmal ein Punkt, dass man eben dann doch an eine Hochschule kommt und vielleicht nicht an eine Uni. Aber generell kann ich auch jobben vielleicht, um mir so ein bisschen Geld noch dazu zu verdienen, oder ist das schwierig im Ausland?
Also es kommt darauf an, wo man ist und ob einem das Visum, was man hat, dazu das Recht gibt. Das muss man ganz genau natürlich prüfen. Wenn man sich in der EU bewegt, dann natürlich könnte man das machen. Generell würde ich das nicht empfehlen. Mhm, okay. Weil man muss sich ja erstmal, man ist ja in einer ungewohnten Umgebung dann doch auch. Ne? Man muss sich erstmal einfinden, auch in die Sprache, die Leute kennenlernen und sich ein bisschen überhaupt in diese Kultur einfügen. Und wenn man dann auch noch nebenher, jedenfalls wenn das viel ist, nebenher arbeitet, dann wird das vielleicht auch irgendwie zu viel. Und so ein bisschen Spaß sollte ja im Auslandsaufenthalt auch noch dabei sein, möchte ich sagen. Also klar, man kann es machen, aber wenn man nicht unbedingt muss, würde ich das nicht machen. Das machen auch wirklich nicht viele Studierende, dass sie nebenher arbeiten. Das sollte möglichst reichen. Deswegen ja zum Beispiel auch dieses spezielle Top-Up für Studierende, die hier immer nebenher arbeiten, weil man eben davon ausgeht, dass das im Ausland eher nicht so möglich sein wird.
Ja, okay. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir dann schön im Ausland waren und alles, gibt es jetzt so diesen sogenannten Double Degree? Was ist das genau? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch, so einen zu erhalten?
Ja, es gibt in ein paar Studiengängen die Möglichkeit, einen Doppelabschluss zu machen. Wir haben einen Masterstudiengang im Fachbereich Seefahrt, das Master of Maritime Operations. Das ist tatsächlich ein Masterstudiengang, wo wir ein Joint Degree haben. Da haben wir mit einer norwegischen Hochschule, also in Haugesund, ist da ein gemeinsames Studienprogramm entwickelt. Und da studiert man ganz standardmäßig einmal ein Semester in Norwegen, ein Semester in Leer. Und dann das dritte Semester können sich die Studierenden dann aussuchen, wo sie studieren wollen. Also das ist tatsächlich ein Joint Degree, wo man wirklich einen Abschluss von beiden Hochschulen bekommt und auch in beiden Hochschulen eingeschrieben ist. Dann gibt es in anderen Studiengängen aber die Möglichkeit, einen Doppelabschluss zu machen. Zum Beispiel gerade in der Abteilung N gibt es die Möglichkeit, also nochmal einen Abschluss zu machen in Athlone in Irland. Da kriegt man dann, wenn man ein Jahr auch in Athlone studiert, quasi einen doppelten Abschluss. Und dann gibt es auch für die Sustainable Energy Systems Studierenden die Möglichkeit, zum Beispiel mit Turku einen Doppelabschluss zu machen, wo man dann auch ein Jahr in Turku in Finnland verbringt. Und genau, dann gibt es für alle Studiengänge im Prinzip, also besser oder schlechter geeignet, quasi die Möglichkeit, noch einen extra Abschluss in Australien zu machen, an einer Partnerhochschule dort. Also es sind schon Sachen möglich, aber es ist jetzt nicht so, dass die Masse unserer Studenten Doppelabschluss macht. Aber es ist tatsächlich so, dass das im Moment immer mehr zunimmt, dass wir die Möglichkeiten ausloten, wo sowas möglich ist.
Okay, wir haben jetzt ja auch schon ganz viel von Partnerhochschulen gesprochen, aber welche sind überhaupt unsere Partnerhochschulen jetzt hier von der Hochschule Emden-Leer?
Ja, also ich kann die nicht alle aufzählen. Wie gesagt, das sind ja über 100. wer wirklich Interesse hat, welche Hochschulen gibt es. Also wenn man auf unsere International Office Seite geht, gibt es so eine Kachel, nennt man ja diese Elemente, wo einfach die Kachel Partnerhochschulen ist. Und da kann man genau sehen, welche Partnerhochschulen gibt es in welchen Ländern, wie heißen sie und von welchen Fachbereichen oder Abteilungen sind das wirklich die Partner. Also das sind wirklich ganz viele.
Dann lohnt sich ja auf jeden Fall mal für alle Podcast-Hörer, Hörerinnen da mal reinzuschauen. Vielleicht auch aus Ihrer Sicht nochmal, was sind so die größten Herausforderungen vielleicht wirklich, mit denen ich umgehen muss, auf die ich mich einstellen muss, wenn ich so ins Ausland möchte?
Mir fällt halt jetzt gerade erstmal ein, wenn man gerade ein Praktikum im Ausland macht, da ist es ja so, dass man sich um vieles selbst kümmern muss. Also da ist es ja nicht so, dass wir irgendwelche großartigen Partnerunternehmen haben und ich sage hier von der Liste, suchen Sie sich eins aus und ich kümmere mich um alles. Da ist es im Prinzip so, dass man sich genauso wie um einen Praktikumsplatz in Deutschland erstmal selber kümmern muss. Wir haben da auch spezielle Kooperationen, wo ich dann sagen kann, ach, da könnte man jemanden hinschicken, da frage ich nach oder ich kann auch sagen, welche Professoren wohin Kontakte haben, aber man muss sich schon in der Regel selbst bewerben und sich selbst drum kümmern. Und da ist man dann vielleicht auch ein bisschen alleingelassener mit der Unterkunftsfrage. Da kommt es immer darauf an, ist das ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, wie können die dabei helfen? Und auch gerade, wenn man dann neu dahin kommt ins Unternehmen, man hat vielleicht noch nie gearbeitet, ne, und dann plötzlich andere Kultur, andere Sprache, das kann, und vielleicht anderes Klima, das kann schon mal ganz herausfordernd sein. Und da habe ich tatsächlich auch Erfahrungsberichte gehabt. Da stand dann, in den ersten 2 Wochen wollte ich gleich wieder hinschmeißen. Ich wollte nur noch nach Hause. Und dann,
oh nein.
Ja, so, ja, wenn man, ne, man kriegt da ja, Aufgaben, klar. Hat man sich noch nie mit beschäftigt. Und dann steht da aber, also in den meisten Fällen, aber dann habe ich gemerkt, ich kann das. Und dann sind die nachher nur noch begeistert und stolz auf sich selber, was sie alles geschafft haben. Also das, gerade bei Praktika ist manchmal so die ersten 2 Wochen, also wirklich eigentlich klassisch, die ersten 2 Wochen manchmal, wo die Leute denken, oha, und dann plötzlich sagen, wow, das ist jetzt richtig gut geworden. Und dann steht meistens am Schluss, Mist, das war zu kurz. Bei Studienaufenthalten, ja, da kommt natürlich auch mal vor, dass man irgendwie am Anfang nochmal seine Kurse wechseln muss, weil man da doch nicht reingekommen ist in den einen Kurs und dann vielleicht nochmal umwählt oder das doch nicht für einen was ist. Oder gerade man in den ersten 2, 3 Wochen erstmal Spanisch nicht so gut versteht im Unterricht und dann erst da langsam reinwächst. Das kann immer mal vorkommen. Was ich immer sage, ist, wenn wirklich Probleme auftauchen, melden Sie sich direkt bei uns, wenn Probleme auftauchen. Auch im Praktikum, wenn man das Gefühl hat, das ist überhaupt aufgabentechnisch nicht das, was es sein sollte. Erstmal austauschen mit dem Betreuer fürs Praktikum, mit mir. Dass man sich meldet, man ist ja nicht allein. Und dass wir dann aus unserer Warte sagen, ist das noch im Rahmen? Was sollten Sie machen? Nicht Kopf hängen lassen. Also sowas ist, aber das sind vielleicht am Anfang die größten Herausforderungen, aber ansonsten.
Okay, und dann vielleicht jetzt noch mal kurz so zum Abschluss, kleines Schlusswort, Ihre wichtigsten Punkte vielleicht, weshalb sich unsere ZuhörerInnen jetzt im Anschluss an diese Podcast-Folge auch für den Aufenthalt im Ausland einfach bereit machen sollten.
Also ich würde einfach sagen, das Studium ist der beste Zeitpunkt, um das zu machen. In der Regel ist man noch jung. Man ist noch nicht so eingebunden in alles und in seinen Trott. Und je älter man wird, desto unflexibler wird man. Man lernt so schnell neue Leute kennen im Studium, wenn man jung ist. Man kann es einfach mal ausprobieren und es wird einem ja auch einfach gemacht. Man kriegt diese Fördermöglichkeiten. Man wird, wenn man ein Studium im Ausland macht, sowieso gleich in Studierendengruppen eingebunden mit ganz vielen Aktivitäten. Ausflüge werden für einen organisiert. Das ist einfach das Beste jetzt, oder auch wenn man ein Praktikum im Ausland macht, dann kann man einfach mal ausprobieren. Ist das was für mich, im Ausland zu arbeiten? Und wenn ich feststelle, ja, ganz schön, aber Spanien ist mir auf die Dauer zu heiß, ja gut, nach 5 Monaten oder so ist man ja fertig und sagt sich, da zehre ich mein Leben lang von den Erinnerungen, aber ich weiß jetzt, ich will das nicht regulär machen und da für immer arbeiten. Aber es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, man kriegt diese Möglichkeit nicht wieder später.
Ja, nee, stimmt. Und haben Sie sonst noch irgendwie Hinweise, noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern mitgeben möchten?
Das Einzige, ich sage mal so, es sollte jeder darüber nachdenken, ob man einen Auslandsaufenthalt machen möchte im Studium. Es ist ja nicht für jeden was. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, für jeden ist ein Auslandsaufenthalt das Tollste der Welt. Aber man soll sich einfach damit beschäftigen, ob man das nicht machen möchte, damit man später nachher wenigstens sagen kann, ja, es war meine bewusste Entscheidung, nicht ins Ausland zu gehen und nicht zu sagen, oh, ich habe es nicht gewusst, hätte ich das mal gemacht. Also das ist mir immer wichtig, wenn sich Leute dagegen entscheiden. Es gibt ja auch Gründe, warum man es nicht macht, aber man sollte das einfach mal in Erwägung ziehen.
Klasse, das fand ich war ein super Schlusswort jetzt hier. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast. Hat total viel Spaß gemacht und war, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen total interessant. Und vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung. Mal schauen.